Dazu begrüßt sie Martina Kothe. Bis zum Weltfrauentag am 8. März ist es zwar fast noch eine Woche hin, heute wird aber vorausblickend sozusagen die Frau im Zentrum des Gesprächs stehen. Und zwar die Frau oder vielmehr die Rolle und das Bild der Frau in der Steinzeit. Was das mit uns heute zu tun hat, mehr als wir glauben. Diesen Beweis tritt die Comic-Künstlerin Uli Lust an mit ihrem umfassenden, heiteren und nachdenklichen Sachcomic »Die Frau als Mensch«. Uli Lust ist Wahl-Berlinerin, in Wien geboren und unterrichtet an der Hochschule Hannover. Sie hat autobiografische Comics gemacht. Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens und wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein, aber zum Beispiel auch den Roman Flughunde von Marcel Bayer für den Comic adaptiert. Für ihre Arbeit ist sie unter anderem mit dem Max- und Moritz-Preis, dem Los Angeles Times Book Prize und zuletzt mit dem Rudolf Dirks Award ausgezeichnet worden. Ich habe Uli Lust in ihrer Berliner Wohnung getroffen und sie gefragt, wie das mit ihr und dem Comic eigentlich anfing.
Ich bin 1995 aus Wien nach Berlin gezogen, um hier Illustration zu studieren. Ich hatte in Österreich Bücher für meinen kleinen Sohn gemacht, also Kinderbücher. Und das Fach Illustration wurde damals in Österreich nicht gelehrt an den Hochschulen. In Berlin gab es damals so einen Aufbruch im alternativen Comic und den habe ich dann hier kennengelernt. Also ich habe das Medium Comic in Berlin entdeckt und habe mich auch hier spezialisiert auf eher dokumentarische Comics.
Und auch autobiografisch. 2009 war es, da erschien ihr bahnbrechender Comic, kann man sagen, autobiografisch. Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens. Eine bekannte Spruchweisheit, mal ein bisschen anders gedreht. Eine Geschichte, die durchaus auch an die Nieren geht. Es geht um sexuelle Übergriffe, es geht um eine Vergewaltigung, es geht aber auch um ganz viel Leben und das, was man mit seinem Leben anfangen kann. Hat das ein bisschen Zeit gebraucht, bis Sie sich so auch sich selber nähern konnten?
Ich hatte ursprünglich nicht vor, autobiografisch zu erzählen. Ich habe mich tatsächlich über das journalistische oder dokumentarische Erzählen von anderen angenähert. Als ich einen Stoff gesucht habe für ein größeres Buch, also etwas umfangreicheres, dann ist diese Geschichte aus meinen eigenen Erlebnissen, das gab dann einfach zu viel gutes Material für das, was ich sagen möchte oder erzählen möchte. Und deswegen habe ich mich entschieden, autobiografisch zu erzählen. Es war eigentlich nicht der Fokus.
Dokumentarisches Erzählen ist eine Spezialität von Ihnen, kann man sagen. Auch Reportagen, Sie haben einen eigenen Online-Comic-Verlag gegründet, in dem auch andere Autorinnen und Autoren publizieren können. Und seit 10 Jahren sind Sie auch an der Hochschule in Hannover, unterrichten dort als Professorin, lehren quasi den Comic, wenn man das überhaupt kann. Wie funktioniert das?
Also was ich unterrichte, ist grafisches Erzählen. Das heißt, das Erzählen mit Bildern, das, was ich selber in Österreich damals nicht studieren konnte, weil es das Angebot nicht gab, das bieten wir jetzt in Hannover an. Also es ist eine Kombination aus Zeichnen und Storytelling. Menschen, die etwas zu erzählen haben und etwas zu sagen haben, bekommen die Mittel, also gelehrt nicht, man muss einfach sehr, sehr viel selber zeichnen und ich erkläre dann, was Möglichkeiten sind und was nicht, aber im Grunde müssen die Leute das natürlich selber alles erfahren, ich kann keine Regeln vorgeben. Das Medium Comic ist ein sehr komplexes, man muss sehr viele Fäden in der Hand halten, deswegen ist es wichtig, ist es sinnvoll, das im Studium zu lernen. Früher waren die ComiczeichnerInnen alle AutodidaktInnen, war auch in Ordnung. Ich habe während meines Studiums ausschließlich Comics gezeichnet und ich habe das auch gebraucht, diesen Vorlauf, um diese Fähigkeiten alle zu bekommen, diese Bild- und Textebene im Griff zu behalten und die Dramaturgie und die Storyline, viele, viele Punkte.
Das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen, wenn Sie sagen, man hat mehrere Fäden in der Hand. Was sind die Fäden, die man quasi jonglagehaft da bearbeitet?
Einfach gesprochen, ich bin die Regisseurin, Schauspielerin, Darstellerin, Bühnenbildnerin, Szenografin. Ich bin alles in einem. Ich sitze an meinem Schreibtisch und erfinde die Bilder und Texte. Also ich muss sie sozusagen aus der Luft ziehen. Die entstehen am Zeichentisch über viele Recherchematerialien, die zusammengetragen werden. Aber zusammengefügt wird das alles quasi über meinen Kopf, über die Hand, das Blatt Papier. Es ist eine sehr archaische Technik, Comic. Und ich bin immer noch ein wenig erstaunt und entzückt darüber, dass der Comic jetzt gerade wieder so populär geworden ist.
Vor allem in Deutschland, ich denke, in französischsprachigen Ländern war das schon lange der Fall. Da war Comic, glaube ich, auch schon seit vielen Jahrzehnten nicht nur ein Medium für Erzählungen für Kinder. Und ich glaube, das ist das, was sich gerade hier ändert, ne?
Ja, der große Unterschied zu früher ist, dass man früher dachte, Comic ist ein Medium für Inhalte, also Comic muss lustig sein oder für Kinder oder Abenteuergeschichten. Und so seit 20 Jahren experimentieren wir mit anderen Formen, also mit anderen Texten oder Inhalten, die in Comicform erzählt werden. Und das ist das, was unter dem Begriff Graphic Novel ein bisschen verstanden wird. Natürlich sind das alles Comics. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Möglichkeiten des Storytellings im Comic und auch sehr viele verschiedene Themen, die damit bearbeitet werden können. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren schon langsam entwickelt.
Und es gibt auch unendlich viele Möglichkeiten, diese Geschichten zu bebildern, habe ich den Eindruck. Also jede Comiczeichnerin, jeder Comiczeichner oder Autor, Autorin, die haben ihre ganz eigene Bildsprache. Wie haben Sie Ihre gefunden?
Ich versuche immer, diese Bildsprache zu finden, die die Story oder die atmosphärische Qualität am besten transportiert, die diese Geschichte braucht. Abseits von persönlichen Fähigkeiten, ne? Also was man kann, und dann versucht man sich anzunähern an das, was man gerne erzählen würde. Aber im Vordergrund steht bei mir immer, was braucht dieses Thema für eine bestimmte visuelle Qualität. Und dann experimentiere ich ein bisschen. Und bei den Eiszeitmenschen arbeite ich vergleichsweise realistisch, weil es mir wichtig war, dass man sich sehr lebensnah Anteil nehmen kann an diesem Eiszeitleben, an dem Leben der Eiszeitmenschen, dass man sich bei denen zu Hause im Zelt fühlt oder in der Hütte.
Und damit sind wir mittendrin im großen Thema dieses Gespräches natürlich, denn Sie haben einen neuen wunderbaren Band vorgelegt, Die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte. Und es geht tatsächlich um das Bild von Frauen, archäologisch in verschiedenen Zeiten der Geschichte der Menschen. Und es geht vor allem auch darum, dass sie einen klaren Fokus darauf haben, wie die Frauen über die Jahrhunderte hinweg von den Archäologen vor allem gedeutet wurden, die Frauenfiguren, die man gefunden hat, die Figurinen, die sie auch zeichnen am Anfang. Und das ist, glaube ich, wirklich neu an dem Buch, dass man mal guckt, wie war es denn vielleicht anders als die Deutungsmuster, die wir gewohnt sind. Mittlerweile findet man ja öfter mal Skelette von steinzeitlichen Jägern. Und man ging lange davon aus, dass es alles Männer sind. Heute weiß man, es sind Frauen gewesen, die aber so muskulös und trainiert waren, dass man früher dachte, das kann ja keine Frau gewesen sein.
Ja, also die kulturelle Prägung ist sehr stark, wenn es darum geht, Artefakte und Spuren zu interpretieren, die nicht, wenn man nur wenige Spuren hat oder nur wenige Figuren, dann neigen die ForscherInnen dazu, ihre eigene kulturelle Prägung auf dieses Objekt zu übertragen. Und bei der Analyse dieser Frauenstatuetten bin ich halt sehr schnell auf dieses Problem gestoßen, dass wir kulturell verschiedenste Prägungen haben, wie wir Frauen anschauen. Nackte Frauenkörper zum Beispiel werden nicht mit derselben Unschuld betrachtet wie nackte Männerkörper. Es wird da immer gleich was drauf projiziert. Und dass die Spurensuche, was diese Figurinen in der Vergangenheit bedeutet haben könnten, bedeutet auch, dass ich diesen ganzen kulturellen Ballast hinter mir lassen muss. Also ich muss versuchen, einen Tunnel zu bohren durch diese ganzen Schichten an Geschichte. Und deswegen erwähne ich das tendenziell, diese verschiedenen Arten Frauen zu betrachten, um verständlich zu machen, dass man das alles weglassen kann, weil das sind die ersten Menschen der Geschichte, da gab es diese ganzen Prägungen in der Form noch nicht. Es gab vermutlich sowas wie Naturgesetze, das ist auch was Schönes bei den Steinzeitmenschen, wird immer gleich mit dem Naturgesetz des Stärkeren argumentiert, mit dem aggressiven, gewaltbereiten Mann, der konkurrenzorientiert ist und natürlich stärker als die Frau und sie beschützen muss. Diese ganzen Mythen, die gerade im Sozialdarwinistischen so wieder populär werden, das sind tatsächlich auch moderne Mythen, wenn das hat die Forschung mittlerweile längst belegt, dass der Homo sapiens diese Erwartung überhaupt nicht erfüllt hat. Also der Gewinner der Evolution beim Homo sapiens war der freundliche Mann und nicht der aggressive Gorilla. Da muss etwas ganz deutlich richtiggestellt werden, weil es wird ja gerne aktuell wieder darüber geworben, dass egoistisches, egozentrisches Verhalten eine natürliche Sache ist und man muss sich notwendigerweise so verhalten, wenn man überleben möchte. Und genau das Gegenteil ist der Fall.
Ja, das ging mir auch so beim Lesen des Buches, dass ich ganz beeindruckt war davon, wie unglaublich gut kooperatives Verhalten auch funktioniert. Gerade in einer Zeit, wie Sie ja sagen, in der die Egoismen quasi als was Natürliches dargestellt werden. Das heißt, auch diese Recherche, auch dieses Buch ist natürlich in gewisser Weise auch politisch.
Ja, ja, natürlich. Und wie wir unsere Vergangenheit definieren, sagt auch immer sehr, sehr viel über uns selbst aus. Die Fähigkeit zur Empathie und zur Kooperation, die nehmen wir als viel zu selbstverständlich. Wir nehmen die Vorteile einfach hin. Und wenn es irgendwo mal nicht funktioniert, dann schreien wir um Gottes Willen, das geht alles nicht. Wir sind eigentlich komplett egoistisch und ohne Religion würden wir gar nicht moralisch handeln können. Also solche Vorstellungen gibt es und das stimmt einfach alles nicht, wenn man sich die aktuellen Erkenntnisse der Wissenschaft anschaut. Ich möchte da jetzt allen voran Michael Tomasello nennen, der ein Buch geschrieben hat, Menschwerden. Er ist ein Verhaltensforscher und er hat Menschenaffen und Menschen studiert und er kam eben zu diesem Schluss.
Damit nennen Sie schon ein wichtiges Stichwort, auch für Ihre Arbeit. Dem geht ja eine ganz große Rechercheleistung voran. Sind Sie dann, wenn Sie noch recherchieren, schon bei Bildern und bei der Umsetzung oder gibt es da erstmal so eine lange Strecke an Lese- und Notizschreibarbeit?
In diesem Fall gab es wahnsinnig viel Lese- und Notizarbeit und ich habe den Text auch vorher geschrieben und habe dann überlegt, wie ich ihn visuell übersetzen kann. Das war ja die eigentliche Herausforderung. Wie kann man dieses Material bildhaft nutzen und wie kann ich die Möglichkeiten des Bilderzählens nutzen, um so ein Thema verständlich zu machen, da so eine größere Nähe für die LeserInnen herzustellen zum Stoff. Weil ansonsten sieht man diese Figuren und dann sieht man vielleicht noch Einzelillustrationen von den Tieren, die gelebt haben, aber wie sich das alles insgesamt miteinander verband und wie das Leben so aussah oder die Umwelt, das kann ich im Comic ganz einfach zeigen.
Und wie blicken Sie jetzt auf die Arbeit, also was hängt Ihnen vor allem noch nach an Themen?
Ich habe unfassbar viel gelernt bei der Recherche. Ich dachte vorher, ich hätte schon einen ganz guten Überblick, aber als ich mich dann vertieft habe in diese ganzen Grabungsberichte und eben noch viel, viel mehr anderes Textmaterial, teilweise trockenes Material, da habe ich dann noch sehr, sehr viele Details entdeckt, die hochinteressante Ergebnisse brachten, zumindest für mich hochinteressant oder für Archäologen. Mal sehen. Die Buchreihe insgesamt, die endet jetzt am Ende der Eiszeit, aber es gab auch im Neolithikum ganz viele Frauenstatuetten, die wurden in den Ausgrabungsstätten bis zum Ende der Jungsteinzeit in großer Menge ausgegraben, also noch viel zahlreicher als während der Eiszeit. Das heißt, wenn ich dann ich werde dann anfangen mit der Jungsteinzeit, also Erfindung des Ackerbaus und der Viehzucht, da hängt wahnsinnig viel dran. Das ist ein super spannendes Thema und auch hier gibt es eine starke weibliche Präsenz. Als der Ackerbau und die Viehzucht erfunden wurde und die ersten Hochkulturen entstanden, da waren die Frauen ganz vorne mit dabei.
Man fragt sich mitunter bei der Lektüre, wie es passieren konnte, dass wir so eine doch relativ egoistische, konsumorientierte Gesellschaft geworden sind, die das, was wirklich eine Qualität war, nämlich die Kooperation, das Teilen, das sich als Gemeinschaft begreifen, das einfach hat fallen lassen.
Ich denke, das ist immer noch da. Die sozialen Kompetenzen, die werden immer noch an vielen Stellen gepflegt. Es gibt ja auch im Internet Open-Source-Möglichkeiten. Man muss sich nicht den großen Tech-Millionären hingeben. Man kann auch zum Beispiel einen Mastodon-Account eröffnen und sich dort einloggen. Und wir unterliegen halt leider Gottes einer starken Propaganda aus den Medien, aus dem amerikanischen Film, aus dieser Idee, dass man also so ein Glücksversprechen und überhaupt diese ganzen amerikanischen Western-Ideale vom einsamen Wolf. Und da gibt es ganz viel, was da unterschwellig transportiert wird, was eigentlich nicht gesund ist für unser Zusammenleben. Tja, über die Gegenwart traue ich mir keine Prognosen abzugeben. Man könnte deprimiert werden, aber es gibt keine andere Möglichkeit, als optimistisch zu bleiben.
Definitiv. Man muss es irgendwie. Wie kam es eigentlich zu dem Titel, die Frau als Mensch?
Ja, der Titel ist natürlich eine kleine Provokation. Ne? Ich hoffe, dass der Titel in 10, 50 Jahren nicht mehr nötig ist. Also wir wissen, Mensch kann jedes Geschlecht haben, aber es ist ja nun mal in unserer Sprache der Mensch und das innere Bild, das man von dem Menschen zeichnen würde, ist immer der Mann. Das ist so dieser Michelangelo-Idealkörper. Und in der Eiszeit gab es aber insgesamt viel, viel mehr Frauendarstellungen in der Kunst als Männerdarstellungen. Das heißt, wenn Eiszeitmenschen die Kategorie Mensch gezeigt haben, dann haben die Frauen gezeigt. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, die Frau als Mensch.
Was ich auch spannend finde an dem Buch, ist, dass Sie immer mal so einen Schritt zurücktreten und dann quasi sich selber zeigen, wie Sie in Situationen sind. Also ganz am Anfang ist es in einem Flugzeug, der Mann neben Ihnen macht sich breit, die Frau setzt sich so ein bisschen zur Seite, dass alle Platz haben. Oder auch, wenn Sie in der Recherche sind und sich dann überlegen, ja, hätte ein Mann eine Frau so modelliert? Wahrscheinlich nicht. Ist das auch immer auch zeichnerisch und gedanklich so eine Verknüpfung, dass man dann also mit dem Stift in der Hand nochmal zurücktritt und sagt, ich bin hier gerade an was, ich muss das mal kurz zeichnen und thematisieren?
Normalerweise ist es nicht nötig, dass man sich als Autorin in die Bücher hineinschreibt. Andererseits halte ich es für gut, zu zeigen, wer denn diese Geschichte eigentlich erzählt. Also wer stellt denn diese ganzen Überlegungen an? Es ist eine weiße Frau, in dem Fall eine ältere Frau. Und außerdem bin ich eine Repräsentantin der modernen zeitgenössischen Frau. Das heißt, ich erlebe die Probleme, die sich heute stellen oder die sich in den 70er Jahren anders angefühlt haben. Ich bin sozusagen die Stellvertreterin für die Leserinnen und kann auch mal Witze machen.
NDR Kultur, das Gespräch heute mit der Comic-Künstlerin Uli Lust. Und ich bin bei ihr in Berlin. Wir schauen auf ihr neues Buch, Die Frau als Mensch. Die Farbe fand ich sehr spannend, die Farbe Rot-Ocker. Und da zitieren Sie Thorwald Ewe, der schreibt, die Wanderungen des modernen Menschen um die Welt werden von einer roten Farbwolke begleitet.
Das ist nicht ein wunderschöner Satz. Ich habe diesen Satz, ich finde den so schön, der ist so bildhaft. Ja.
Und gerade für jemanden, der in Bildern denkt.
Ja, also ich habe es dann nicht wirklich gezeichnet, die rote Farbwolke. Ich zeige dann nur die Menschen, die ausziehen und natürlich immer malen sie sich mit Ocker an. Man denkt, dass sie die Kleider mit Ocker angemalt haben und die Gesichter. Rot ist nämlich für die meisten Säugetiere unsichtbar. Bei der Jagd ist es eine gute Tarnung, wenn man sich im Gesicht rot anmalt. Das klingt jetzt total absurd, weil für uns ist Rot eine Signalfarbe. Aber wir haben eben die Rezeptoren fürs Rot im Auge und viele Jagdtiere haben diese Rezeptoren nicht. Die würden so ein Grau sehen. Das heißt, das dunkle Gesicht der Eiszeitmenschen wurde mit der roten Farbe etwas unsichtbarer. Die waren nämlich auch dunkelhäutig. Wichtig.
Das ist ja überhaupt ein großes Thema, wie man das dann nicht nur zeichnerisch, also mit der Linie und der Fläche, sondern auch mit den Farben umsetzt. Ich habe das Gefühl, im Buch, das wandelt sich auch. Es geht von unterschiedlich gedeckten Tönen, dann wird es mal ein bisschen kräftiger, dann geht es wieder weg. Also ohne, dass die Farbe quasi auch den Inhalt übertönt. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, da die Balance zu finden.
Also bei verschiedenen Thematiken und Kapiteln kann man leicht die Farben variieren, damit das eine unterschiedliche Atmosphäre ergibt. Grundsätzlich haben wir versucht, Farben zu entwerfen, die einem natürlichen Farbkreis entspringen. Wir waren die zwei Koloristinnen und ich, wir waren in Südfrankreich für 2 Monate und haben uns dort Höhlen angeschaut, Höhlenmalereien besucht. Und auch diese Ockerfelsen in Roussillon. Wir haben versucht zu verstehen, wie sich eine Welt ohne künstliche Farben anfühlt, weil das eine ganz andere Wahrnehmung ist. Natürlich, die LeserInnen des Buches kennen die künstliche Welt, die kennen die künstlichen Farben, aber wir wollten uns einfühlen in diese Eiszeitlandschaft, wenn in Südfrankreich ist es natürlich eine andere Landschaft, aber zumindest war sie sehr, sehr ockerfarbig, sehr gelblich, gräulich, ja.
Das ist, finde ich, ein ganz faszinierender Aspekt noch dieser Kunst, dass man sogar da noch in die Recherche geht und guckt, wie können wir es farblich umsetzen. Also das umfasst unglaublich viel, was Sie machen.
Für mich war es wahnsinnig interessant, also eben was für sehr, sehr viel Wissen diese Eiszeitmenschen haben mussten, von dem ich keine Ahnung habe. Also ganz viel Wildniskenntnisse und wie man Tiere zerlegt und welche Tiere wann wo wandern, wie die Landschaft ausschaut, Geologie. Also ich musste extrem viel recherchieren, was jetzt erstmal mit Archäologie gar nichts zu tun hat. Aber das war sehr, sehr spannend.
Und das lebt ja noch weiter in Ihnen jetzt.
Ja, alles, was ich gelernt habe, da baue ich natürlich darauf auf. Und ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn ich jetzt Grabungstexte oder Archäologentexte lese. Und dann habe ich mir schon dasselbe gedacht. Ich komme zu denselben Schlüssen wie die Fachleute. Und dann bin ich schon sehr, sehr glücklich.
Beim Thema Jagd, da fällt mir noch ein, dass Sie auch beschreiben, wie mit den gejagten Tieren umgegangen wurde in verschiedenen Kulturen. Und auch das fand ich sehr beeindruckend. wenn man jetzt mal so unseren Umgang mit Lebewesen, die gegessen werden, daneben hält. Denn in manchen Kulturen war es tatsächlich so, dass man tagelang auf der Jagd war und sich quasi auch in den Geist dieses Tieres versetzt hat. Oder auch bei Waljagden waren es die Frauen, die telepathisch oder auf anderen Ebenen Kontakt zu diesem Wal aufgenommen haben, bis er sich dann freiwillig hingegeben hat. Also faszinierende Erzählungen sind das.
Ja, das sind sehr, sehr eigenartige Weltvorstellungen, die für uns wirklich schwer zu verstehen sind. Vielleicht kann man beginnen mit der Einfühlung, oder ich versuche die Einfühlung darüber, dass die gejagten Tiere als Personen begriffen werden, als Wesen, die auch ansprechbar sind, und die traditionellen Wildbeuterkulturen haben alle, die sehen die Tiere nicht als eine geringere, das sind nicht die geringeren, die man einfach schießen darf, weil die sind da, die muss man sich kurz verdienen, sondern die Jagdtiere müssen ihre Erlaubnis dafür geben, dass sie gejagt werden. Das ist Teil der animistischen Weltvorstellungen, dass man kein Tier erlegen kann, wenn es nicht seine Erlaubnis dafür erteilt hat. Das klingt komplett absurd, weil wer würde erlauben, dass er getötet würde? In einem zyklischen Weltbild ist es nicht komplett undenkbar, weil da das getötete Tier auch wieder geboren wird. Das heißt, die JägerInnen versprechen dem Tier eine besonders respektvolle Jagd und dass es besonders respektvoll getötet wird und auch verarbeitet wird. Es werden ihm keine Schmerzen zugefügt. Es ist ein Geschäft zwischen dem Jagdtier und dem Jäger. Das ist jetzt alles wirklich sehr, sehr weit hergeholt. Also es klingt für uns sehr abstrus. Aber ich glaube, auch für uns wäre es günstig, wenn wir mehr Respekt gegenüber den Tieren, die wir essen, aufbringen könnten, weil was wir jetzt gerade tun, ist auch ein orchestrierter Massenmord. Das ist eine sehr grausame Kultur, die wir entwickelt haben, also wie wir mit den Nutztieren umgehen.
Das bringt mich zur abschließenden Frage. Was machen wir mit diesen Erkenntnissen, die Sie da gesammelt haben? Wie kann so ein Wissen um ein Früher in unsere Gesellschaft einfließen?
Ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt seit 30 Jahren und es hat mir immer wieder sehr, sehr viele Aha-Erlebnisse beschert, aktuelle Ereignisse in einen Kontext, in einen historischen Kontext zu setzen. Es nimmt einem auch ein bisschen die Angst, die jetzt gerade übermächtig ist, weil irgendwann geht es wieder vorbei. Schauen wir mal, wie es dieses Mal wird.
Nochmal auf Ihre Lehrtätigkeit zu sprechen zu kommen. Was für Geschichten können Sie da miterleben, die Ihre Studierenden umtreiben und entwickeln? Ist das eine Generation, die ähnliche Geschichten erzählen möchte oder ist das vollkommen bunt gemischt?
Ich empfinde mich denen sehr nahe. Das sind alles oft künstlerische Individuen, die schon ähnliche Dinge umtreibt wie mich damals. Andererseits bin ich jetzt 20 Jahre älter. Also ich sehe halt oft, dass es so persönliche Themen sind, die sie beschäftigen. Sehr häufig geht es eben um Sexualität oder um Liebe. Und 20-Jährige beschäftigen sich eben mit solchen Themen. Dann gibt es immer auch so einen gewissen Anteil an Leuten, die sich sozial engagieren wollen, die eben zu den brennenden Themen der Zeitgeschichte was machen wollen. Finde ich auch gut. Also man hat im Grafikdesign-Studium immer diese engagierten Leute auch drin, die was bewirken wollen. Und viele Leute, die sich nicht so wohl in ihrem eigenen Körper fühlen. Also ich habe in jeder Klasse ein oder zwei Transpersonen.
Ich kann mir vorstellen, das ist auch eine sehr erfüllende Arbeit. Also neben der Arbeit, die Sie für sich machen, natürlich an Ihren Büchern, an den Themen, dass man auch in den Austausch geht.
Ja, also das ist das Schöne am Unterrichten, dass ich die jungen Leute mitkriege und dass ich so einen Zugang zu ihnen habe, solange sie nur keine Angst vor mir haben, weil ich die Alte bin.
Uli Lust, jetzt ist der Band draußen, wird überall vorgestellt, Sie lesen daraus. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann mit so viel, ja auch verbrachter Zeit unterm Arm, wohin geht und das einem Publikum vorstellt?
Also für mich ist es ein überwältigendes Gefühl, weil ich habe dieses Projekt als Forschungsreihe angefangen, um zu schauen, was kann der Comic, was kann der Comic-Essay, und es war bis zum Schluss ein offenes Experiment, ob es auch verstanden wird, dann ob es sich auch vermittelt, ob es aufgeht, ob es funktioniert, schlicht und einfach. Und jetzt bin ich einfach gewaltig erleichtert, dass die LeserInnen sich mitgenommen fühlen. Das bekomme ich eben erzählt als Feedback. Und eine zweite große Erleichterung ist, dass plötzlich die Themen, mit denen ich mich seit 30 Jahren beschäftige, vermittelt wurden und ich kann darüber reden und bekomme ein interessantes Feedback von Menschen, die dann auch was darüber gelesen haben. Es ist für mich viel interessanter, jetzt über das Thema grundsätzlich zu reden, weil die Parameter erstmal abgesteckt sind.
Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Und das war schon das Gespräch mit Martina Kothe am Mikrofon. Ich habe mit der Comic-Künstlerin Uli Lust gesprochen. Ihr Band »Die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte« ist bei Reprodukt erschienen. Am kommenden Dienstag schon, am 4. März, ist Uli Lust bei den 13. Hamburger Graphic Novel Tagen im Literaturhaus zu erleben. Und am 25. April ist sie zu Gast im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover bei Gäste im Busch, 4 auf einen Strich, ein Abend für den Comic. Und die Sendung gibt selbstverständlich auch online unter ndr.de/kultur oder in der ARD-Audiothek.